Direkt aus Europa, Nummer 389, Seite B.
WDR 3 Nachrichten.
Um 12 Uhr. In Nordrhein-Westfalen hat das voraussichtlich heißeste Wochenende des Jahres begonnen. Heute kann es bis zu 35 Grad werden. Morgen wird es noch wärmer.
Der morgige Sonntag kann mit Höchstwerten bis zu 38 Grad zum heißesten Tag des Jahres werden. Regelrechte Saunatemperaturen drohen vor allem im Ruhrgebiet und im Rheinland.
Die Zeit, 12.05 Uhr.
In unserer WDR-Reihe Tonspuren erkunden wir diesen Sommer den Themenkomplex Heimat. Bis zum 25. August sendet WDR 3 jeden Samstag Features und Hörspiele über die Wunder und Schrecken, die Heimat in sich bergen kann. Ein Hochhaus in Gladbeck, das mit seinen 9 Stockwerken alles überragt. Für seine rund 200 Bewohner ein Stück Heimat. Ein Jahr lang hat der Autor Reinhard Schneider das Leben im Hochhaus protokolliert.
Also so ein Hochhaus, da wohnen sehr viele Parteien drin. Dann ist ja hier von Gang zu Gang, ist ja alles offen. Man sieht regelmäßig die Leute huschen. Man trifft mehrere Leute mit anderen Tieren, so wie gesagt andere Hunde, wenn man rausgeht. Und das ist genau das Optimale für mich.
Ja, und das hier ist der berühmteste Bau von Gladbeck. Den kennt jeder.
Man sieht Gutes, man sieht auch Schlechtes.
Hör mal, nach Berlin. Kommst du mal runter zu mir?
Mein erster Eindruck war eigentlich gut. Und den zweiten Eindruck hatte ich 24 Stunden später, nachdem ich da von der Baustelle kam. Dann bin ich hier umgezogen, da hatte ich schon den allerbesten Eindruck hier. Da wollte ich eigentlich schon gerade wieder, anstatt die Klamotten reinzuschleppen, wieder rausschleppen.
Ich habe mir einfach gedacht, wo viele Leute wohnen, kriegt man schnell Anschluss, weil ich ein Mensch bin, der auch sehr offen auf die Leute zugeht. Und mein Gedanke war einfach, ach, hier bin ich nicht alleine. Hier hat man immer jemanden, mit dem man sich unterhalten kann.
Die Architektur ist schlicht. Zwei Betonkästen im rechten Winkel zueinander bilden eine Einheit. Die Apartments und Wohnungen sind in jedem Stockwerk von Laubengängen aus erreichbar.
Am 1., wenn Hartz IV gibt, kommen hier 15, 20 Taxis und bringen das Bier. Am 5. holen die das Bier mit dem Fahrrad. Und am 7. bringen sie das Leergut weg. Und das hat mir so gut gefallen. Ne?
Harry lehnt vor seinem Apartment über der Brüstung des Laubengangs. Neben sich hat er auf einem Campingtisch eine Flasche Bier in Stellung gebracht. Seit einer Stunde beobachtet er den Parkplatz vor dem Haus. Autos parken ein, Bewohner kommen mit Einkaufstaschen oder Plastiktüten, andere verlassen das Haus. Ein Kommen und Gehen. Manchmal ereignet sich längere Zeit aber auch nichts.
Jeden Tag dasselbe Spiel hier.
Dann sieht Harry plötzlich den Hausmeister Weller über den Parkplatz eilen und holt Luft.
Herr Weller!
Harry überlegt, was er weiter sagen soll, und ihm fällt ein kleines Schränkchen ein, das auf dem Sperrmüll lag.
Das Schränkchen!
Harry nimmt Anlauf.
Was Sie sich unter den Nagel gerissen haben.
Und beendet schließlich seine Einlage mit einem Besitzanspruch.
Das kriege ich!
Es wird nur schlecht übers Haus gesprochen. Die Kinder wurden schon in der Schule darauf angesprochen, Steinstraße. Sozialer Brennpunkt, Asoziale, nur Drogensüchtige, was ich niemals bestätigen würde, weil ich bin auch ein ganz normaler Mensch, wie viele anderen hier auch. Es passt nicht mehr hier in die Siedlung rein. Es passt überhaupt nicht in das Optimalbild von Gladbeck, weil die grundsätzlich hier sagen, Hochhaus ist immer negativ. Also wenn einer über die Steinstraße spricht, ach, das asoziale Viertel. Ich sage, Leute, ich sag, vertut euch nicht, ich sag, da leben auch normale Menschen.
Das ist der schlimmste Vogel, der jetzt kommt. Das ist der allerschlimmste Vogel hier im Haus.
120 Wohnungen sind da?
Hätte hier schon Klamotten gebracht, hör mal, das hat hier im Haus noch keiner gebracht, was der gebracht hat.
Das sind Apartments zwischen 37 Quadratmeter bis 40 und dann sind da 2,5 Zimmerwohnungen. Die sind so zwischen 50 und 55.
Wie lange wohnt er jetzt hier? 3, 4 Monate.
Und 3,5 Zimmerwohnung zwischen 60 und 67 Quadratmeter.
Jetzt hier sind die, ja, verhalten sich noch ruhig. Ne? Mal abwarten, was im Sommer ist.
Ja, immer, wenn es wieder warm wird.
Wenn sie hier wieder an der Brüstung hängen.
Wir haben ja noch ein paar Experten hier gehabt, die haben ihr Müll aus dem Fenster geschmissen. Und wenn man unten mit dem Rasenmäher lang gefahren ist, dann musste man immer den Helm aufziehen, damit. Ja, hab ich gemacht. Hab Angst gehabt, dass ich da was vom Kopf kriege.
Hausmeister Norbert Weller. Sein Arbeitstag beginnt täglich um 10. Dann kommt er aus seinem, dem Hochhaus benachbarten Reihenhaus, schaut nach und widmet sich den anfallenden Arbeiten.
Als ich das 2001 übernommen habe, sah es da eigentlich relativ dreckig aus, sag ich jetzt mal. So überhaupt, der ganze Haus irgendwie insgesamt. Also anfangs habe ich gedacht, ah, das wird ja nicht so schlimm sein und so, hier muss ja auch nicht alles machen. Wenn da mal jetzt ein Problem auftaucht, dann rufst du dann irgendwelche Firmen an, die das dann reparieren oder so. Wäre ja normalerweise nur meine Aufgabe gewesen. Der und der ist irgendwie chaotisch da, weil wie kann man mit denen am besten umgehen und. Oder dieser Jakubowski, den wir heute getroffen haben da. Der war am Anfang so Katastrophe, der lief da mit Messer rum und alles sowas. Ne? Da haben wir erst gedacht, boah, wer weiß, was mit denen ist, ob der nicht gefährlich ist oder so. Und dann mit den Jahren weiß man ja, wie die sind. Und dann ist das ja für mich, also jetzt keine Probleme mehr. Habe ich absolut keine Probleme. Und am Anfang, wenn man dann solche Leute da kennenlernt, dann denkt man, oh, wer weiß, ne, was da auf einen zukommt.
In der Wohnung des ehemaligen Gerüstbauers Harry Böck trifft er auf eine ziemlich übersteuerte Reaktion.
So, und das ist der allerschlimmste Vogel hier im ganzen Haus. Ja, nun rede mal, Hausmeister.
Ich bin Bauchschumme. Ich verstehe das nicht, Harry.
Ja, wieso? Wird da alles gesendet? Mach deinen Mund richtig auf hier.
Harry schätzt gegenüber dem Hausmeister die theatralische Provokation. Wobei es manchmal offen bleibt, inwieweit er es ernst oder nur scherzhaft meint.
Ich helfe eigentlich immer relativ viel da. Und irgendwie wurde auch von der Verwaltung irgendwann gesagt, ich brauchte das und das brauchte ich nicht zu machen. Und wenn ich das ja selber von mir aus mache, ist das meine Sache. Nur ich brauchte das ja so nicht. Nur dann habe ich irgendwann den Gedanken, wenn du dann zu jedem immer sagst, pass mal auf, jetzt ist Feierabend und ich mache jetzt nichts mehr und das ist gar nicht meine Aufgabe. Krieg ich wieder dann reden.
Inmitten der Siedlung niedriger Reihenhäuser gleicht der Wohnblock mit seinen knapp 200 Mietern einem großen Schiff. Manche Bewohner halten gleichsam Ausschau nach einem neuen Land, neue Aussichten, ein neues Leben.
Also ich bin am 15. Juli 2005 hier eingezogen, nach der Trennung von meinem jetzigen Ex-Mann. Und da mein Schwager ja hier im Haus wohnt, ich auch immer bei ihm gewesen bin und halt, dass ich nicht oben alleine sitze und so, ne. Und irgendwann habe ich dann mal meinen zukünftigen Mann da kennengelernt, ne.
Das war Hans-Jürgen.
Ja, so habe ich in der 7. Etage dann ein Apartment gekriegt. Ja, und dann bin ich aus dem Apartment ausgezogen, nach ganz unten hin. Ja, und da habe ich dann meine Frau kennengelernt.
Die erste Begegnung, die haben wir eigentlich gehabt bei Nachbarn, die auch im Erdgeschoss wohnen. Da habe ich ihn eigentlich das erste Mal gesehen.
Ne, bis dann mal ein Tag ihr Schwager dann sagte zu mir, der hatte eine Fete da, wenn er zu laut ist, dann sollte ich Bescheid sagen. Sagt er, oder ach, kannst auch mit rüberkommen. Ne, ja, bin ich dann nach denen rübergegangen. Ne, und dann kamen sie auch nachher. Ja, dann haben wir getanzt da und alles, ja, und so haben wir uns dann kennengelernt, so sind wir uns näher gekommen.
Ja, und dann hat er mich immer wieder runtergerufen, ach komm doch mal runter, ne, können wir uns ein bisschen zusammensitzen, ne, ja, und so hat sich dann halt ergeben, dass mein Mann und ich dann halt zusammengekommen sind, ne.
Was bei Elke und Hans-Jürgen so leicht klappte, ist manchmal nicht so einfach zu haben.
Ja, ich habe Friseuse damals gelernt, aber ich habe meine Lehre abbrechen müssen, weil ich schwanger war. Und mein Mann, der wollte damals nicht, dass ich es weitermache, wegen die ganzen, sagen wir schon, wie heißt das jetzt, Schenkalien, wo ich mit ihm in Berührung komme, alles mit den ganzen Mitteln und alles. Das wollte er nicht wegen meiner Schwangerschaft, da habe ich aufgehört.
Anja sitzt alleine in ihrer Wohnung. Neben ihr, Wand an Wand, ihr derzeitiger Lebenspartner Frank.
Am Anfang bin ich mit meiner Lebensgefährtin in eine Wohnung eingezogen. Und da haben wir auch festgestellt, dass wir auch in Räumlichen nicht uns so verstehen. Und dadurch habe ich mich räumlich von ihr getrennt. Und seitdem, sage ich mal, verstehen wir uns auch etwas besser. Getrennten Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal. Weil wir uns auch durch die Scheidung, durch ihre Scheidung und durch meine Scheidung auch sehr gereizt sind und sehr, uns sehr viel in der Wolle hatten.
Ich muss sagen, mir gefällt das zurzeit gar nicht, dass wir getrennte Wohnungen haben, weil er jetzt auch neue Arbeit hier auch hat, sehen wir uns auch kaum. Ne? Weil er fängt um 17 Uhr an zu arbeiten, Ende offen, meistens ist er vor 5 Uhr nicht zu Hause. Dann trinkt er seinen Kaffee drüben, dann schläft er meistens so bis 11, 12 Uhr. Ja, dann macht er seine Arbeit und dann fährt er wieder zur Arbeit. Ne?
Und wenn es sich das mal ergeben sollte in ein paar Jahren, dass wir vielleicht zur Ruhe kommen, uns besser verstehen und keinen Krach gibt, dann wollen wir wahrscheinlich eventuell in Anführungszeichen zusammenziehen. Ansonsten lassen wir das so, wie es ist.
Im siebten Stock, im Apartment 123, sitzt jemand an seinem Wohnzimmertisch, der im Haus nicht länger bleiben will.
Gelernt habe ich Bergmechaniker. Und dann ging das weiter, dann war ich beim Bund, dann war ich Berufssoldat 4 Jahre, war bei der Marine. Dann habe ich bei der Marine meine damalige Frau in Spanien kennengelernt, habe 10 Jahre in Spanien gelebt und danach LKW gefahren, weil mittels keine andere Arbeit vorhanden war und mich dann weitergebildet auf Industriedemontagen. Das heißt, ich fahre Bagger, Autokräne etc., solche großen Sachen und arbeite heute für eine große Firma. Ja gut, hier steht meine Couch und da habe ich einen Schrank stehen und fertig. Mein Schlafzimmer habe ich auch noch, meine Küche ist eingerichtet. Ich denke, komm, hat sowieso keinen Sinn, da ziehst du sowieso aus.
Aber Harald kann nicht weg. Die Firma, bei welcher er auf Abruf arbeitet, fordert ihn durch die schlechte Auftragslage immer seltener an. So fällt er auf ein schmales Grundgehalt.
Und kommen auch wieder bessere Zeiten und dann geht das wieder besser. Ne? Das hängt allerdings auch alles mit unserer Wirtschaftskrise zusammen. Früher musste ich betteln, damit ich mal 3 Stunden nach Hause fahren durfte nach 14 Tagen. Und heute darf ich 14 Tage zu Hause bleiben, um 3 Stunden zu arbeiten.
2 Etagen tiefer der 67-jährige Bernd Maikämper entspannt bei seiner Bekannten.
Ich bin 67 Jahre alt, werde im Dezember 68. Gelernt habe ich auf der Zeche Schlosser. Das war ja früher, gab es ja auch nichts anderes. Muss ich dabei sagen. Mein Bruder hat Elektriker gelernt, ich Schlosser. Ja, dann 2 Jahre Bundeswehr. Dann war ich, ich würde sagen, 8 Jahre bei Firma Hennig, hier Spedition Hennig. 3 Jahre im Nahverkehr, 5 Jahre im Fernverkehr, habe ich so einen 40-Tonner gefahren. Ja, dann kam meine erste Ehe. Aber ich muss sagen, ich kann mich nie richtig verlieben nach 4 Jahren Scheidung.
Bernds eigene Wohnung im Haus ist ein bloßer Abstellplatz.
Meine zweite Ehefrau, die hatte 9 Geschwister und die waren alle kriminell. Und für mich waren das Eierdiebe, muss ich sagen. Ne? Jetzt wollte ich denen natürlich beweisen, dass ich was Besseres bin und habe dann natürlich 2 Banken überfallen. Die Volksbank damals in Aachen und die in Bruchweiden, die Sparkasse. Ja, klappt auch alles gut. Und nach einem Jahr wäre ich von meinem Ex-Schwager verzinkt. Ne? Ja, dann kam das ja natürlich 6 Jahre Gefängnis. Nach 4,5 Jahren bin ich entlassen worden. Dann habe ich hier eine Wohnung gesucht. Ich kam hier nur zu Besuch. Und dann sagte meine Schwägerin, Mensch, Bernd, zieh doch hier ein, dann ist doch viel schöner, habe ich mehr Unterhaltung und so weiter. Ja, also bin ich hier eingezogen.
Bernie. Zurzeit sitzt er einmal wieder eine Gefängnisstrafe ab, die aber bald verbüßt ist.
Ist er schon geflüchtet?
Mitte September kommt er wieder raus.
Also die letzten 5 Jahre hat er in Knast gesessen, wegen Dings, weil er so Betäubungsmittel, so Rhypnol, in den Gläsern bei den Leuten reingetan hat und hat die ja beklaut.
Ich habe einen schlechten Ruf in Gladbeck, das stimmt schon.
Es ist Sonntagabend. Die Laubengänge vor den Wohnungen sind leer. Die Zeit für Bernie ist abgelaufen. Er hat einmal wieder das Haus gesehen, sich mit Leuten getroffen, Kaffee getrunken und Hände geschüttelt. Manchen im Haus verlieh er für kurze Zeit einen seltsamen Schimmer. Erwartung, dass etwas Außergewöhnliches passiert, egal was. Nun eilt er zu seinem Auto. Um 21 Uhr endet sein Freigang. In einer Stunde werden sich hinter ihm die Gefängnistore wieder schließen.
Ich war in Ascheberg bei Münster. Hab da gelernt, Landwirt. Sollte von meiner Tante den Hof übernehmen, da sie keine Kinder, angeblich keine Kinder kriegen konnte. Ja, und dann kam ein Sohnemann. Tja, und da war mit den Hof übernehmen für mich zu Ende. Ach, da liegt er. Oh, das entschuldige bitte.
Harrys Leben ist überbelegt von Rückschlägen und Enttäuschungen. Nachdem er den Bauernhof nicht übernehmen konnte, arbeitet er als Gerüstbauer und führt eine Ehe mit 2 Kindern. Dann kommt es beim Gerüstbau zu einem Unfall. Harry stürzt aus 18 Meter Höhe, was er nur knapp überlebt.
Ach so,
Ja, ich habe das Handy gefunden.
An seinen Beinen trägt er einen bleibenden Schaden davon und wird nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit 24 zum Frührentner. Kurze Zeit später lässt sich seine Frau von ihm scheiden und Harry landet auf der Straße.
Dann habe ich knapp 10 Jahre auf der Straße gelebt. Also ich hatte ein Zelt hier im Nordpark, hier, das ist auch hier in Gladbeck. Bis die Stadt Gladbeck dann sagte, nee, so geht das nicht mehr, Sie müssen eine Wohnung haben. Und dann habe ich die hier gekriegt und hier bin ich jetzt seit 10 Jahren und ich werde hier rausgehen, wenn die Augen zu sind.
Maja, bitte, komm hier. Bevor ich sterbe, möchte ich nochmal wieder eine Frau haben, mit der ich bis zum Ende meiner Tage leben tue.
Ich hab das Paradies gesehen.
Im Erdgeschoss hat sich Harry eine Bierflasche geöffnet und überlegt, wie er der rasenden Ereignislosigkeit entkommen könnte. Dann erinnert er sich an einen Wahlbrief, der im Briefkasten lag.
Was für Wahlscheine haben wir da heute gekriegt? Für Landtagswahl oder Bundeswahl? Moment, ich kann das Ding holen, ich hab da keine.
Er macht sich auf die Suche, findet den Umschlag und rätselt herum, um was es geht.
Zum Europäischen Parlament, so, da, jetzt haben wir's. Ja, was habe ich jetzt damit zu tun? Europäisches Parlament, hilft es mir beim Geld kriegen oder was? Mit Sicherheit nicht. Wäre jetzt Bundestagswahl, gut, da hätte ich gesagt, in Ordnung, aber das, was habe ich denn damit zu tun? Jeden Tag, wenn ich wach werde, ist immer dasselbe. Was gestern war, das ist heute genauso. Und ich kann es nicht ändern, ich muss so leben.
Einen Monat später. Hausmeister Norbert sitzt stolz auf einem neuen Rasenmäher. Harry im Erdgeschoss trauert den Streitigkeiten seiner Nachbarn nach, die in den 7. Stock gezogen sind.
Tja, wir sind in den 7. und das Geschrei höre ich nie mehr. Ja, ich muss jetzt lachen, aber das vermisse ich jetzt wirklich unheimlich.
Elke, die sich so rasch mit Hans-Jürgen liierte, hat die Ehe annullieren lassen, nachdem sich ihr Mann immer öfter dem Alkohol hingab.
Ich meine, es fing ja alles so schön an, ne? Aber, man kann das nicht vorher wissen, wie sich halt alles so entwickelt, ne?
Bianca, die von den Qualitäten des Hauses am überzeugtesten war, ist wegen ihrer Kinder ausgezogen.
Ich weiß nur, dass die Kinder sich immer mehr Blödsinn abgeguckt haben, über die Lauben gingen, springen und solche Geschichten alle. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Ja, die müssen da weg.
Jetzt versucht sie, sich in einem Drei-Parteien-Mietshaus zurechtzufinden, was ihr nur schwer gelingt.
Ja, man sitzt erstmal schon in seiner Wohnung und verkümmert. Man verkümmert richtig, ja.
Bianca, die hat schon bereut, dass sie ausgezogen ist. Da, wo sie jetzt wohnt, fühlt sie sich auch nicht besonders wohl.
Harald, der das Haus als eine Übergangslösung während seiner Arbeitslosigkeit sah, tritt nach langer Suche eine Stelle an.
Ich habe mich hier im Umkreis von 50, 60 Kilometern circa bei 150 Firmen beworben. Und dann habe ich von einer Firma jetzt einen Rückruf gekriegt und da darf ich jetzt arbeiten am Freitag.
Feature von Reinhard Schneider. Sie hörten Anja Hillebrand, Anke Pfaff, Bernd Maikemper, Bianca Purkert, Elke Rahmann, Ferenc Tokarcz, Frank Blasel, Gerd Zeitler, Hans-Jürgen Rahmann, Harald Wiethold, Harry Böck, Marek Karwot, Margarete Odrosek, Miriam Purkert, Norbert Weller, den Hund Maja und viele andere. Erzähler Ingo Hülsmann. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010 mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr mit André Hatting. Guten Tag. Anfang vom Ende des Afghanistan-Einsatzes. Bundestag stimmt für Truppenabzug. Höchsttemperatur 5 bis 13 Grad. Bundesverteidigungsminister de Maizière freut sich über die breite Zustimmung des Bundestags zum neuen Afghanistan-Mandat. Der CDU-Politiker sagte nach der Abstimmung, die Reduzierung um 1.400 Mann sei zwar viel, aber vernünftig. Von 585 Abgeordneten stimmten 435 für das neue Mandat. Nur die Linke lehnt den Einsatz weiter geschlossen ab. Die Bundeswehr ist seit mehr als 11 Jahren am Hindukusch. Bis Ende nächsten Jahres sollen die letzten deutschen Kampftruppen Afghanistan verlassen haben. Zurzeit sind dort noch 4.900 Soldaten stationiert. Frank Wahrlich.
Ende diesen Jahres will die Bundeswehr 2 weitere Standorte schließen und an afghanische Sicherheitskräfte übergeben. Es wird ein schwieriges und gefährliches Jahr für die ISAF-Truppen in Afghanistan werden, so die FDP-Politikerin Elke Hoff. Der Abzug müsse organisiert und geschützt werden, gleichzeitig müsse das Land stabilisiert werden. Politiker der SPD machten deutlich, dass sie in Sachen Afghanistan an der Seite der Bundesregierung sind. Wir stehen zu unserer Verantwortung, so Redner der SPD. Deutschland wird auch nach Abzug aller Truppen Afghanistan weiter finanziell und materiell unterstützen. Ein neues Mandat wird verhandelt.
Gute Nachrichten für Flugpassagiere. Das oberste europäische Gericht EuGH hat entschieden, dass Airlines generell eine Betreuungspflicht für ihre Fluggäste bei Verspätungen und Ausfällen haben. Das gilt auch für außergewöhnliche Umstände, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche.
Nichts ging mehr im April 2010, als der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull den europäischen Luftraum für eine Woche unter einer Aschewolke begrub. Eine Woche lang musste die Klägerin aus Irland auf ihren Rückflug aus Portugal warten. Doch ihre Fluggesellschaft Ryanair verweigerte die Übernahme der dadurch entstehenden Kosten für Verpflegung und Unterkunft in Höhe von gut 1100 Euro. Zu Unrecht, wie der Europäische Gerichtshof nun festgestellt hat. Die Ausrede, dass die Kosten dafür beträchtliche Auswirkungen auf die Flugunternehmen haben könnten, ließen die Luxemburger Richter nicht gelten. Die Fluggesellschaften könnten solche Belastungen schließlich auf die Flugpreise umlegen. Allerdings dürften nur Beträge erstattet werden, die als notwendig, angemessen und zumutbar gelten. Das müsse letztlich im Einzelfall und vor nationalen Gerichten geklärt werden.
Dirk Müller berichtete.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Querfeldein.
Herzlich willkommen zu Querfeldein hier im Länderreport. Mein Name ist Julius Stucke. Schön, dass Sie dabei sind. Querfeldein machen wir uns hier im Länderreport heute auf den Weg quer durchs Land und quer durch Themen und Radioformen. Gute Küche kommt aus Bayern. Gute Küche kommt aus Schwaben oder aus der Pfalz, aber der Rest, das ist kulinarisches Ödland. Mitnichten, meint Michael Franzen, ein gebürtiger Westfale. Dort gibt es tendenziell mehr Kühe und Schweine als Bewohner, was für Mensch und Tier nicht folgenlos bleibt und erst recht nicht für die westfälische Küche.
Vielleicht ein paar einführende Worte.
Gerne.
Ja, ohne Schweine gibt es keinen Schinken.
In Westfalen.
So haben wir uns hier erstmal ein bisschen mit dem Schwein zu beschäftigen.
In Nieheim, dem Epizentrum westfälischen Hochgenusses. Zwar hat das Nest im Teutoburger Wald nur 7000 Einwohner, aber kulinarisch liegen die Nieheimer ganz weit vorne.
Also, jetzt widmen wir uns mal dem Schinken. Sie sehen hier die Schweinekeule. Man kann das ja auch als Schweinepopo bezeichnen.
Im westfälischen Schinkenmuseum.
Dünn schneiden, dick auflegen. Auch dünn geschnitten, aber dafür üppig aufs Brot gelegt. Durch eine Scheibe Schinken soll man eine Zeitung lesen können. Ja, jetzt gehen wir ins Biermuseum.
Bier ist nicht ganz unwichtig für den Westfalen. In Nieheim brauen sie ihr Bier noch selbst. Aus gutem Grund.
Oh ja, Westfalen ist also schon seit dem frühen Mittelalter für Bier sehr bekannt. Westfalen hat ja die Bierhauptstadt Dortmund. Man kann also in den Geschichtsbüchern nachlesen, dass die Städte alle ihre eigene Brauerei hatten früher. Das ist also typisch westfälisch. Macht Bier dick?
Naja.
Bier hat 72 Kalorien bei einem Glas von 0,2 Liter. Die gleiche Menge Apfelsaft 96 Kalorien, die gleiche Menge Rotwein 148 Kalorien. Aber im Bier ist Hopfen enthalten und Hopfen wiederum enthält einen Appetitanreger.
Das hat fatale Folgen.
Durch des Bieres Hochgenuss wächst des Bauches Radius.
Es gibt auch den westfälischen Schnaps.
Schinkenheger, Steinheger sind ja typisch westfälische, hochprozentige Getränke. Dann gibt es natürlich noch eine Sache, die wir nicht auslassen dürfen. Und so stehen wir hier jetzt vor dem Brotmuseum und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Brot der Westfalen ist Pumpernickel. Pumpernickel wird nicht gebacken, Pumpernickel gart bei einer konstanten Temperatur von ca. 120 Grad über eine Dauer von 16 bis 20 Stunden und darüber. Pumpernickel war ja früher das Brot der armen Leute. Es hatte zwei Vorteile. Es war länger haltbar als ein normales Brot und es war verdauungsfördernd. Das war früher bei der sehr einseitigen Ernährung der Leute wichtig. Ich bin hiermit am Ende.
Wir auch. Mit unserem kulinarischen Streifzug durchs Westfälische.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 388. In Deutschland gibt es immer mehr berufstätige Frauen und auch bei den älteren und alten Leuten steigt der Anteil der Beschäftigten, obwohl es schon mit 60 Jahren schwierig ist, noch eine befriedigende Tätigkeit zu finden, es sei denn, man arbeitete als Freiwilliger ehrenamtlich, doch davon ist hier nicht die Rede. Wenn jemand schon über 60 ist, wollen ihn die meisten Firmen nicht mehr einstellen, und wenn man mit 60 Jahren schon berufsunfähig ist, also nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann, möchte man auf seinen Rentenanspruch auch nicht verzichten. Man kann dann bis zu 450 Euro zu seiner Rente hinzuverdienen, aber wer mehr verdient, dem wird das von seiner Rente abgezogen. Die Hinzuverdienstgrenze lag bis 31. Dezember 2012 bei 400 Euro und ist zum 1. Januar um 50 Euro auf 450 Euro erhöht worden. Statt von einer 400-Euro-Basis müsste Frau R. also jetzt von einer Tätigkeit auf 450-Euro-Basis sprechen. Bei so einer Nebenbeschäftigung wird dem Beschäftigten von seinem Lohn nichts abgezogen, aber der Arbeitgeber muss 15% für die Rentenversicherung bezahlen, 13% für die Krankenkasse und 2% Steuern. Auf diese Weise kommen für den Arbeitgeber, der jemandem 450 Euro im Monat für seine Arbeit zahlt, zu den 450 Euro noch 135 Euro an Abgaben hinzu. Bis 2007 lag der normale Rentenbeginn für Frauen bei 60 und für Männer bei 65 Jahren, aber jetzt gilt dieselbe Altersgrenze für Männer und Frauen und die wird seit 2012 Jahr für Jahr um einen Monat und ab 2025 jährlich um 2 Monate bis auf 67 Jahre ab 2031 hinausgeschoben. Wenn man erreichen will, dass wenigstens die Hälfte der 65-Jährigen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bekommen, müsste man in Deutschland 2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte schaffen. Wer aber schon früher in Rente geht, bekommt nicht die volle Rente, sondern muss Abschläge akzeptieren. Es gibt aber Berufe, die so anstrengend sind, dass viele schon mit 60 Jahren aufhören. Dazu gehören nicht nur Lehrer und Erzieher, sondern auch Kellner, Dachdecker, Elektriker, Feuerwehrleute, Lokführer und Mechaniker in der Industrie. Nur etwa 6% der 65- bis 70-Jährigen gelingt es, auch nach dem Renteneintritt mit ihrem Wissen und Können noch Geld zu verdienen. Das sind vor allem Ingenieure, Techniker und Journalisten. In Schweden sind mehr als 2/3 der über 65-Jährigen noch berufstätig. Und auch in Großbritannien, Tschechien, Litauen, Dänemark, Norwegen und Estland sind viel mehr ältere Leute noch berufstätig als in Deutschland. Hier sind im Alter zwischen 50 und 64 Jahren fast 1 Million arbeitslos und fast 1 Million sind geringfügig beschäftigt. Frau R. ist schon 75, aber sie bekommt nicht viel Rente, weil sie ihre Berufstätigkeit 10 Jahre lang unterbrochen hat und zu Hause geblieben ist, um sich um ihr Kind zu kümmern. Da sie die Altersgrenze schon lange überschritten hat, wird ihr nichts von der Rente abgezogen, wenn sie noch etwas hinzuverdient. Aber das, was sie bei einem Handwerker verdient, genügt ihr, denn ihr Mann bekommt auch seine Rente und damit kommen sie gut aus. Als Frau R. arbeitslos geworden ist, war sie Mitte 50. Damals wurden in der ehemaligen DDR viele arbeitslos, weil sich herausstellte, wie wenig wettbewerbsfähig die meisten DDR-Betriebe gewesen waren. Sie war technische Zeichnerin und das Arbeitsamt hat ihr eine Umschulung bezahlt. Da hat sie gelernt, Computerprogramme zu verwenden, um zu kalkulieren, zu planen und zu zeichnen. Und das macht sie nun schon seit 20 Jahren für einen Handwerker. Sie schreibt die Arbeits- und Preisangebote für seine Kunden, kalkuliert die Preise, zeichnet Baupläne, erledigt die Abrechnung für die Aufträge und schreibt für ihn Briefe. Ihr macht es Freude, ihr Wissen und ihre Kenntnisse anzuwenden und das Geld verwenden sie für Urlaubsreisen. Ihr Mann kümmert sich um den Garten und geht einkaufen und das Mittagessen kochen sie gemeinsam, wenn sie nach ein paar Stunden im Büro wieder nach Hause kommt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 388. Danke.